ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Es war vor 25 Jahren am 9. April 2001. Mit einem ersten Rammschlag für die Kibbelstegbrücken haben die Arbeiten für das Projekt Hafen City begonnen. Dieser erste Spatenstich war der Start für den neuen Stadtteil. Ein ehrgeiziges Projekt, sowohl städtebaulich als auch technisch, denn die Häuser liegen im alten Hafengebiet am Wasser. Die erste Grundsteinlegung war dann am 20. Juni 2001. Was hat sich in den letzten 2,5 Jahrzehnten getan? Wie lebt man hier und wie geht es weiter mit der Hafen City? Wir sprechen mit den Machern, den Planern und mit Menschen, die inzwischen hier ihr Zuhause haben. Das alles im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3738. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Es war eine mutige Idee damals. Dort, wo noch der Freihafen voll in Betrieb war, sollte ein neuer Stadtteil entstehen. Bis zum ersten Rammschlag im April 2001 und bis zur ersten Grundsteinlegung im Juni mussten einige Hürden überwunden werden. Dietrich Lehmann blickt zurück.
Alles beginnt hinter verschlossenen Türen. Damals im Januar 1991. Erster Bürgermeister Hamburgs ist Henning Foscherau, SPD. Und der empfängt den Chef des Hafenbetreibers Hala, Peter Dietrich. Dietrich sagt klipp und klar, Hamburg braucht ein neues, modernes Containerterminal. Er schlägt dafür Altenwerder als Standort vor. Henning Foscherau ist alarmiert. Altenwerder ist schließlich umstritten, ist im übertragenen Sinne vermintes Gelände. Hala-Chef Dietrich schlägt eine Art Tauschgeschäft vor. Für Altenwerder soll das Hafengebiet zwischen Kehrwiederspitze und den Elbbrücken der Stadt zugeschlagen werden.
Wenn man das dann an die Öffentlichkeit gebracht hätte, glaube ich, wäre die Hafencity nie gebaut worden,
sagt Buchautor Gerd Kehler, der die Anfänge des Geheimprojekts Hafencity recherchiert hat. 160 Hektar Fläche umfasst das Gelände. Und das gehört im Wesentlichen der Stadt. Aber auf dem Gelände haben noch viele Firmen ihren Sitz und die Hallen sind im Wesentlichen Eigentum der Nutzer. Die Hafenfirmen dürfen erstmal nichts von dem Geheimplan wissen, so Architekt Volkwin Mark.
Die natürlich im Eigennutzen ihre Verlagerung sich hätten vergolden lassen müssen, dann wäre diese Stadtplanung nicht zustande gekommen. Um Grundstücksspekulation auszuschließen, die jede Stadt zerstört, musste geheim gehandelt werden.
Volkwin Mark erhält Mitte der 90er Jahre den Auftrag, eine Machbarkeitsstudie für das Areal zu entwickeln.
Unter der Maßgabe absoluter Verschwiegenheit, kein Schriftstück, kein Fax, nur konspirative Treffen in der Hauptverwaltung der Hala. Und natürlich habe ich erst gedacht, das geht nicht, ich kann es im Büro nicht machen. Wir haben ein vollkommen transparentes Büro.
Das Ergebnis, eine Hafencity ist machbar und hat vor allem Potenzial. Im Stillen kauft die Hala Gebäude auf dem Areal auf, um eben Spekulation zu verhindern. Erst 1997 stellt Henning Foscherau im Überseeclub seine Vision der Hafencity öffentlich vor.
Was die Innenstadt als Herz- und Aushängeschild Hamburgs angeht, so habe ich die Vision eines revitalisierten Stadtraums mit lebendiger Nutzungsmischung von Arbeiten, Wohnen, Versorgung, Freizeit, Fremdenverkehr, Kultur. Die Erweiterung der Innenstadt um den innerstädtischen Hafenrand eröffnet die in Jahrzehnten einzigartige Möglichkeit, diese Vision Realität werden zu lassen.
Die Idee der Hafencity hat aber auch eine finanzielle Komponente. Hamburg erhofft sich, durch den Verkauf von Grundstücken in der Hafencity den Hafenausbau in Altenwerder finanzieren zu können. Wirtschaftssenator Thomas Miro, SPD, hält lange an dem Plan fest.
Wenn die wirtschaftliche Lage einigermaßen ordentlich bleibt, die Voraussetzung muss man machen, wenn es nicht ganz schreckliche Entwicklungen bei den Zinsen gibt, dann haben wir weiterhin eine gute Chance, diese Schulden tilgen zu können mit der Entwicklung der Hafencity.
Eine Hoffnung, die am Ende nicht aufgibt. Die Hafencity aber nimmt zumindest auf dem Papier Gestalt an. Egbert Kossack, Hamburgs Oberbaudirektor von 1981 bis 1999, gibt die Devise aus: Es dürfen nicht nur Büros entstehen, es müssen auch viele Wohnungen in der Hafencity gebaut werden.
Dieser Grund hat immer der Stadt gehört. Sie hat den Boden, auf dem jetzt gebaut wird, nicht teuer kaufen müssen. Wenn sie ihn jetzt mehr oder weniger teuer verkauft, dann ist das für sie ein großes Geschäft. Es könnte aber sein, dass der Stadtteil in 10, 20, 30, 40 Jahren viel erfolgreicher ist, wenn nicht ganz so teuer verkauft wird und dafür sehr viel mehr Menschen dort wohnen und weniger arbeiten.
Das aber soll noch dauern. Die ersten Bewohner in der Hafencity ziehen 2004 ein, fast anderthalb Jahrzehnte nach dem Beginn der Geheimoperation von Bürgermeister Henning Forscherau.
Das Hamburger Hafenkonzert, wir blicken zurück auf 25 Jahre Hafencity. 2001 ging es los mit dem Bauen. Bis dahin hatten Politik und Städtebauer geplant, die Hafen- und Logistikwirtschaft die Fläche freigeräumt. Wie waren die ersten Jahre? Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten gab es damals? Dietrich Lehmann.
Dieses Geräusch ist das, das die ersten Jahre der Hafencity beherrscht. Und dieses. Großbaustelle Hafencity, die größte überhaupt in Europa. Bevor die Bauarbeiten beginnen können, muss erstmal freie Bahn geschaffen werden. Hallen werden abgerissen. Der neue Stadtteil wird wie eine Werft erhöht gebaut, um auch in einigen Jahrzehnten noch Sturmfluten standzuhalten. Die ersten neun Häuser schließen direkt an die Speicherstadt an. Gebaut wird rund um den Sandtorhafen. Oberbaudirektor ist inzwischen nicht mehr Egbert Kossack, der architektonische Vater der Hafencity, sondern Jörn Walter.
Hamburg sollte, wie es immer gewesen ist, modern bleiben, es sollte vernünftig bleiben und es sollte der Zukunft zugewandt bleiben und nicht der Vergangenheit.
2004 sind die ersten Häuser fertig. Sie tragen Namen wie Ocean's End, H2O oder Dock 4. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ziehen zwar noch auf eine riesige Baustelle, sind aber stolz auf ihre Pionierleistung.
Wir mischen hier mit. Und wir lesen ja ständig, jeden Tag im Fernsehen, in der Presse über die Hafencity. Und wir können ja mitreden, weil wir es live jeden Tag miterleben. Und ich möchte niemals mehr tauschen. Das Beste hier, dass die Queen Mary bei meinem Schlafzimmer vorbeifährt. Das finde ich traumhaft.
2004, 2005 nimmt die Hafencity dann richtig Fahrt auf. Der Dahlmann-Kai schießt aus dem Boden, die Straße, die zur Elbphilharmonie führt. So Jürgen Bruns-Behrenteck, der Chef der Hafencity GmbH.
Alle Grundstücke sind vergeben. Das bedeutet, dass wir in diesem Sommer noch drei oder vier weitere Bauten mit etwa 300 Wohnungen in Bau gehen sehen werden. Und wir werden sicherlich die restlichen Wohnungen im nächsten Jahr in den Baubeginn gehen sehen. Das Thema Hafencity wird dann bis an die Philharmonie herangewachsen sein.
Apropos Elbphilharmonie. Als Aushängeschild ist das Konzerthaus auf dem Dach des Kai-Speichers A gedacht. Gleich neben der Kehrwiederspitze. Erste Ideen gibt es bereits 2001. 2007 gibt der Senat unter Ole von Beust schließlich grünes Licht. Auch die Bürgerschaft stimmt zu. Hartmut Wegener, Chef der stadteigenen Realisierungsgesellschaft, hofft anfangs auf einen zügigen Bau.
Das erste Konzert in der Elbphilharmonie soll im September stattfinden, wenn wir es schaffen, Anfang 2009 mit dem Bau fertig zu sein. Und ich denke, das wird ein ganz tolles Ereignis für Hamburg sein.
Am Ende dauert es 7 Jahre mehr und die Kosten der Elbphilharmonie vervielfachen sich. Zwischendurch wächst und wächst die Hafencity drumherum. Die Häuser so bunt und vielfältig wie die Architekten aus aller Welt, die sich hier verwirklichen. Das gefällt nicht jedem. Auch nicht dem früheren Oberbaudirektor Egbert Kossack.
Es ist sehr viel gehobene Normalität. Es gibt 3, 4 sehr schöne Bauten, wie ich finde. Aber es fehlt so der Charakter. Diese Architektur kann überall und nirgends stehen. Das ist das Kernproblem.
Das ist den neuen Bewohnern des Stadtteils ziemlich egal. Wer in die Hafencity zieht, tut das ganz bewusst.
Vorher hatten wir ein Haus im Bergedorf. Wie viele Leute, die hier wohnen, hatten ein Haus in der Vorstadt mit großem Garten. Und der Garten hat irgendwann auch genervt. Und das war auch ein Grund, den loszuwerden und dann hier in die Stadt zu ziehen.
Das macht halt den Reiz des Viertels aus, dass man eben genau diesen Kontrast hat zwischen modernen Wohnen und richtig archaischen Hafen. Also nicht Containerumschlag, sondern Stückgut, wo dann eben halt viel passiert und auch noch viel mit Hand gemacht wird.
Zu Büros und Wohnungen kommen die ersten kulturellen Höhepunkte der Hafencity. Im Sandtorhafen, der Traditionsschiffhafen. Das Museum Prototyp, das Internationale Maritime Museum, für das die Stadt dem Sammler Peter Tamm einen der wenigen historischen Kaispeicher in der Hafencity zur Verfügung stellt. Die Grundsteinlegung sorgt für Protest.
Eine Stadt, die immer schreit, sie hat kein Geld. Da werden Bücherhallen geschlossen. In Ostdorf hat Born zum Beispiel, wo es wichtig ist, dass da Bildung ist. Da werden Schwimmbäder geschlossen. Und 30 Millionen kriegt ein Multimillionär. Und dann eine Ausstellung, die Krieg, Militarismus glorifiziert.
Die Hafencity wird zum Besuchermagneten. An Wochenenden streifen Zehntausende durch die Straßen. Und immer mehr Events werden in der Hafencity gefeiert, wie der Tag der Deutschen Einheit oder die Ankunft der Queen Mary II. Und zwischen den Events, Hamburgs damaliger Oberbaudirektor Jörn Walter.
Ich persönlich glaube, dass die Stadt mit einer Eventkultur in der Art, wie Sie sie beschreiben, schlichtweg nicht bauen können. Das ist einfach nicht tragfähig. Es sei denn, es tritt ein ganz anderer Effekt ein, den wir teilweise heute schon beobachten in der Hafencity. Der Ort ist so beliebt, dass alle dorthin wollen unbedingt. Also dass alle Events dahin streben, die von privaten, Dritten, sonstigen veranstaltet werden, weil sie den Ort so toll finden. Das gibt es auch. Das haben wir auch an anderen Stellen. Die Binnenalster ist auch sehr beliebt. Und das wird sie immer bleiben. Das ist aber in Wahrheit eher ein Teil einer städtebaulichen Erfolgsgeschichte, wenn das eintritt.
Jörn Walter, er war von 1999 bis 2017 Oberbaudirektor von Hamburg. Er kam vorhin schon einmal zu Wort, Volkwin Mark, einer der Väter der Hafencity. Der Architekt hat meiner Kollegin Petra Volkwarzen ausführlich erzählt, wie das damals in der Planungszeit gelaufen ist und dass man eigentlich etwas ganz anderes vorhatte mit dem historischen Sandtorhafen. Das Amt für Strom und Hafenbau wollte ihn zuschütten.
Sie wollten alle Hafenbecken dort verfüllen an der Speicherstadt und sogar die Hala wollte die Flete zwischen den Speichern verfüllen, damit da mal die Lastwagen anständig rankommen. Aber das sollte man doch ein bisschen so gestalten, dass das irgendwie mit der Speicherstadt zusammenpasst. Aber alles bitte schön zuschütten und plan mal. Und da bin ich in meiner Not zu dem Chef der Hala gelaufen, Peter Dittich, und habe gesagt, das ist ein Skandal, das kann man nicht machen, Sie müssen helfen. Und ich dachte, der schmeißt mich jetzt raus. Genau das Gegenteil, er sagt, das ist auch ein Frevel, wo kann ich Ihnen helfen? Und da begann eine Verschwörung zwischen uns.
Peter Dittich, damals Chef der Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG und Bürgermeister Henning Foscherau, entwickeln die Idee für die Hafencity. Auf bis dahin vom Hafen genutzten Flächen soll ein neuer Stadtteil entstehen.
Und dann haben Foscherau und Dittich gesagt, aber da brauchen wir ja einen städtebaulichen Plan für das Ganze, damit wir das auch berechnen können.
Volkwin Mark ist damals Professor für Stadtbereichsplanung in Aachen. Getarnt als wissenschaftliche Übung macht er sich an die allerersten Entwürfe für die städtebauliche Entwicklung der Hafencity.
Akademiker werden da ja gar nicht ernst genommen. Das war die beste Tarnung, die man überhaupt machen konnte.
Die sogenannte Skizze mit Baukörpersymbolen, die Volkwin Mark damals anfertigt, ist so etwas wie die Blaupause für die künftige Hafencity. Und sehr nah an dem, was aus der Hafencity mittlerweile in der Realität geworden ist.
Verblüffend ähnlich ist es geblieben. Und das ist ja auch ganz einfach. Alles, was das Gelände strukturiert, die Wasserflächen sind geblieben und nicht verändert worden. Und es ist auch die Idee der Mischung verfolgt worden dann. Denn das Schlimme ist ja in Hammerbrook oder in der City Nord, das sind ja alles Monostrukturen, die kein städtisches Leben erzeugen. Und hier sollte es genau das Gegenteil sein. Alle Funktionen gemischt. Und das Tolle ist, dass es jetzt eine gleichzeitige Mischung zwischen Freizeit, Kultur, Wohnen und Arbeiten ist.
Der Hamburger Architekt Volkwin Mark, einer der Väter der Hafencity hier in Hamburg. 25 Jahre ist es her, da gab es den ersten Spatenstich in der Hafencity. Ein Vierteljahrhundert ist der neue Stadtteil nun alt. Und ich sitze bei Dr. Andreas Kleinau. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hafencity GmbH. Andreas Kleinau, 25 Jahre Hafencity, wie fertig ist denn dieser neue Stadtteil?
Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, ich würde sagen, wenn man durch die Hafencity geht, wird man an vielen Stellen wahrscheinlich gar nicht mehr sich die Frage stellen, wie fertig sie ist, weil wir haben sie ja im Wesentlichen begonnen, in der Mitte und im westlichen Bereich zu entwickeln und dann immer voranschreitend in den östlichen Bereich der Hafencity, also bis zum östlichen Ende, wo sich das Baugelände des Elbtowers befindet. Und ich würde sagen, für den westlichen und mittleren Bereich und den größten Teil des östlichen Bereichs ist sie eigentlich schon weitestgehend abgeschlossen. Im östlichen Bereich, so alles, was an die Elbbrücken herangeht, haben wir noch Möglichkeiten, die auch teilweise deswegen nicht genutzt werden, weil da andere bauen. Wir müssen den Bauern dann ja auch Flächen zur Verfügung stellen. Und dann gibt es noch die ein oder andere Baulücke, die wir uns aufbewahren für den richtigen Moment.
Über den richtigen Moment und die Baulücken reden wir gleich. Andreas Kleinau, was ist das für eine Herausforderung für Sie persönlich? Seit 21 sind Sie der Vorsitzende der Geschäftsführung hier. Man hat ja selten im Leben tatsächlich mal die Chance, einen ganzen Stadtteil mitzuentwickeln. Wie spannend ist das?
Oh Gott, auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich 11, weil es ja nicht nur bei uns in dieser Gesellschaft um die Hafen City geht. Wir beschäftigen uns ja auch mit der Frage, wie springt man über die Elbe, der neue Grasbrook, der sich da südlich der Hafen City entwickelt. Wir gehen weiter in den Osten. Wir haben uns mit der Science City zu befassen. Und ehrlich gesagt sind wir ja nur ein kleines Teil eines Ganzen, weil die Stadt hat die Aufgabe, diese Stadt zu entwickeln. Und das ist schon herausfordernd, auf der einen Seite alle diese Bedürfnisse, die wir alle an eine Stadt formulieren, und das können Sie sich vorstellen, das sind mehr Bedürfnisse, als in so eine Stadt passen, zu kanalisieren, zu priorisieren und zu einem Bild zu formen. Und für die Hafen City ist es natürlich auch, ist jedes einzelne Projekt dann wiederum spannend, wenn es dann in die Realisierung kommt.
Interessant ist, wenn man diesen Stadtteil und seine Entwicklung beobachtet, dass immer wieder Neues passiert, nicht nur auf der Bauebene, sondern auch was die Infrastruktur betrifft. Ich bin heute Morgen gerade hier über die Brücke im Magdeburger Hafen gefahren. Da gibt's plötzlich statt zwei Autospuren einen ganz breiten roten Fahrradweg. Die Verkehrsinfrastruktur, passt man da noch an aus Erfahrungen, die man macht im Laufe der Zeit?
Auf jeden Fall. Also die Hafen City selbst, wenn Sie sich anschauen, ist ja eine Erweiterung der inneren Stadt. Also wenn wir heute über Innenstadt sprechen, sprechen wir über Altstadt, Neustadt und Hafen City. Und wenn Sie sich die urbane Struktur dieser drei Quartiere ansehen würden, würden Sie feststellen, dass wir schon auch in der Hafen City Flächen anders verteilen, als man das früher gemacht hat. Und wenn Sie sich unsere Willy-Brandt-Straße ansehen, die ja sozusagen das Thema der autogerechten Stadt einmal durch die Stadt fräst, sehr stark symbolisiert, dann stellen wir natürlich auch hier in der Hafen City fest, dass das Thema Fahrradfahren auch in den ersten Geburtsstunden der Hafen City wahrscheinlich noch nicht so in dem Fokus stand, wie es heute steht. Auf das Beispiel der Magdeburger Brücke natürlich noch mal zurückkommen, dass wir dort auch vor 2 oder 3 Jahren einen fürchterlichen Fahrradunfall hatten, einen Abbiegeunfall eines LKWs und dort war es dann angezeigt, das machen dann allerdings nicht wir, das macht dann die Verkehrsbehörde beziehungsweise auch die Innenbehörde, wie man einfach diesen Gefahrenschwerpunkt reduzieren kann. Und deswegen gibt es da tatsächlich seit gestern, wurde das jetzt rot eingefärbt, hat man eine Fahrspur für die Fahrzeuge rausgenommen, um den Fahrradfahrenden dort mehr Platz zu geben, was ich sehr begrüße, weil ich auch jeden Tag Fahrrad fahre.
Neue Häuser, viel Glas und am besten den Blick aufs Wasser. Das ist Wohnen in Hamburgs Hafen City. Super Aussicht, aber auch super Preise. Meistens jedenfalls. Petra Volkwarzen hat Menschen getroffen, deren Zuhause die Hafen City ist.
Frank Jakob schiebt die große Glasschiebetür in seinem Wohnzimmer auf. Der Ausblick von oben über den Sandtorhafen und rüber zur Elbphilharmonie ist ein Traum. Von all den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Hafen City war er der allererste.
Ich bin hier im Dezember 2004 eingezogen. Ich bin Hamburger, bin nach einigen Jahren geschäftlich außerhalb Hamburgs wieder zurückgekommen nach Hamburg und wollte wassernah wohnen. Und da mir wichtig war, dass es noch nicht so fertig ist, wo ich hinziehe, habe ich mich dann für die Hafen City entschieden, die eben gerade sozusagen im embryonalen Zustand war.
Dabei sein, wenn etwas Neues entsteht, mitgestalten, auch darum ging es ihm. Als er damals in seine Wohnung am Sandtorkai einzieht, sieht es rundherum noch völlig anders aus als heute.
Ja, also rundherum war tatsächlich gar nichts. Und wenn ich sage gar nichts, dann ist wirklich gar nichts gewesen, außer der flache Backsteinblock, des Kaispeichers A, wo jetzt eben die Elbphilharmonie drauf sitzt. Und dann gab es eben schon, das war das einzige Haus, das einzige Geschäftshaus, was schon fertig war, das SAP-Haus. Und dann stand hier sogar auf der Ecke am großen Grasbrook noch die Neumannsche Kaffeerösterei. Die wurde dann erst abgerissen. Aber ansonsten stand gar nichts. Und man konnte wirklich von den Elbbrücken bis zum König der Löwen-Zelt komplett schauen und sah Wasser in verschiedenen Hafenbecken, die Elbe und gelben Sand.
Der erste Bewohner zieht in der Hafencity ein. Damals Anlass für einen Pressetermin in seiner Wohnung zwischen Umzugskisten. Das Interesse ist groß.
Ich glaube, angekündigt waren irgendwie 8 Journalisten und es kamen 50. Und das war eben damals einfach ein großes Ding. Die Hamburger haben das ja am Anfang hier gar nicht wirklich wahrgenommen. Man kannte die Speicherstadt, aber darüber hinaus konnten viele überhaupt nicht verorten. Wo wird denn das sein?
Längst nicht alles, was seitdem passiert ist, gefällt ihm. In vielen Punkten, sagt Frank Jakob, hätte er sich noch deutlich mehr städteplanerischen Mut gewünscht.
Also hier hatte man noch die unglaubliche Chance, einen neuen Stadtteil zu bauen. Wo hat man das? Und wenn das so war, das war uns damals auch klar, dann muss es doch etwas sein, was für alle Touristen, Hamburger, Bewohner lebenswert ist. Mehr Grün, weniger Straßenfläche, bessere Radwege. Die Radwege sind ja mittlerweile mehrfach nachgebessert worden.
Was er natürlich liebt an seinem Stadtteil der Hafencity, ist die Nähe zum Wasser. In seinem Wohnzimmer sitzt er quasi direkt überm Hafenbecken des Sandtorhafens. Fast täglich fotografiert Frank Jakob die Elbphilharmonie, die immer wieder anders aussieht.
Sie kann pechschwarz und mattgrau sein bei Gewitterwolken. Sie kann glänzen und glitzern wie ein Diamant. Wunderschön. Also das genieße ich auch jeden Tag.
Vom ersten Bewohner der Hafencity zu einem, der noch nicht so lange hier lebt. Markus Most wohnt seit etwas mehr als einem Jahr in seiner Wohnung am Kaiserkai.
Also ich habe fast 20 Jahre mit einer kurzen Unterbrechung in der Schanze gewohnt und bin dann in die Hafencity gezogen. Ich sage immer, alles hat seine Zeit. Ich habe furchtbar gerne in der Schanze gelebt, auch gearbeitet. Ich arbeite dort als Lehrer und irgendwie war für mich so eine kleine Aufbruchsstimmung. Habe gedacht, noch mal was Neues, mal was anderes.
Der Rest ist Zufall. Eine Bekannte empfiehlt einen Makler, der die Wohnung in der Hafencity anbietet. Er entscheidet sich für den Neustart in der Hafencity. Freunde und Bekannte wundern sich.
Also es war nicht einer, der das verstanden hat, der gesagt hat, wow, Hafencity, sondern die Reaktionen waren schon eher, was willst du da denn? Da ist nichts los, da gibt es keine Kneipen, da kannst du nichts machen. Steril war häufig ein Begriff, der gefallen ist.
Mittlerweile hat sich Markus Most im Viertel eingelebt und findet die Hafencity alles andere als steril, im Gegenteil.
Ich habe einfach hier bei mir im Haus, in dem ich wohne, eine ganz tolle Nachbarschaft. Was ich die ganze Zeit hier festgestellt habe, dass es schon auch eine große Familie ist, die hier lebt. Man denkt immer, man ja, besucht Familie, wenn man hier in Geschäfte geht.
Mit großem Interesse verfolgt er, wie sich die Hafencity immer noch weiterentwickelt.
Ich finde es einfach toll, dass jedes Gebäude an sich für sich ein Kunstwerk ist, ein eigenes Kunstwerk. Und es wirkt zwar, gerade wenn man jetzt Richtung Elbbrücken schaut, die Neubauten, die dort entstehen, sie wirken zwar sehr schnell beim ersten Blick als Einheitsbrei, bei einer näheren Sichtweise ist es das aber überhaupt nicht. Und das finde ich einfach toll.
Was Markus Most schade findet, dass längst nicht alle Wohnungen rundherum dauerhaft bewohnt sind. Ansonsten aber fühlt auch er sich nach einem guten Jahr absolut wohl hier.
Also dieses Bild, das es in der Öffentlichkeit gibt, das wird der Hafencity überhaupt nicht gerecht. Ich finde das einfach großartig und ich finde es toll, ein Teil von dem zu sein.
Markus Most erlebt auch heute noch, 5 Jahre nach dem Gespräch, mit Begeisterung in der Hafencity. Petra Volkwarzen hat Bewohner getroffen, damals 2021 zum 20. Geburtstag des Stadtteils. 25 Jahre Hamburger Hafencity. Als Ende der 90er Jahre die Planung für die Hafencity öffentlich wurde, da waren nicht alle begeistert. Viele gingen davon aus, dass das Wohnen im neuen Stadtteil direkt am Wasser extrem teuer werden würde. Wie hat sich das nun in den letzten 25 Jahren entwickelt, Andreas Kleinau? Die Hafencity ein Stadtteil nur für Reiche?
Ich würde dem wahrscheinlich widersprechen. Das Narrativ der Hafencity, also am Anfang hier leben eher wohlhabende Menschen, gut situierte Menschen, hat sicherlich auch für den ersten Teil der Hafencity zugetroffen. Man hat dort das Thema sozialer Wohnungsbau nicht so intensiv verfolgt. Man muss aber auch wissen, zu der Zeit standen auch signifikant soziale Flächen leer in Hamburg. Dem haben wir aber ziemlich nachgeholfen. Also insbesondere der östlichen Hafencity finden wir viele Baugemeinschaften, sozial geförderten Wohnraum. Wir sind mittlerweile auch bei dem Drittelmix angelangt in der gesamten Hafencity, sodass man das, glaube ich, heute nicht mehr so sagen kann. Allerdings haben die alle das Privileg, die Menschen hier, dass sie eine sehr moderne Infrastruktur erleben, wo alles natürlich auch noch sehr gepflegt ist, sich auch sozusagen den modernen Bedürfnissen der Stadt entspricht. Und das könnte vielleicht den Trugschluss haben, dass hier nur wohlsituierte Menschen leben.
Was haben Sie für einen Eindruck? Man kann ja Häuser hinstellen, das heißt aber nicht, dass sich gleich eine Stadtteilgemeinschaft bildet. Hat sich in der Hafencity sowas wie ein Kiez gebildet, eine Gemeinschaft von Menschen, die hier wohnen?
Ja, also ich würde immer sagen, die waren zwar sehr schnell schon ein sehr wehrhaftes Dorf. Also wir haben auch am Anfang, meine Vorgänger haben sich schon sehr, sehr intensiv Gedanken gemacht, was man eigentlich tun muss, damit sich sehr schnell Community bildet. Wir haben beispielsweise alle Bauherren hier in der Hafencity verpflichtet, sich an einem Quartiersmanagement zu beteiligen, auch finanziell, dass es sozusagen ermöglicht, dass die Menschen hier über auch materielle Mittel verfügen und auch physische Mittel, um sich zu vernetzen. Wir haben sehr früh auch die Gründung eines Quartiersvereins unterstützt, das Netzwerk Hafencity e.V., die hier wirklich gute Arbeit geleistet haben und auch noch leisten, die sich in unterschiedlichen Arbeitsgruppen in städtebauliche, verkehrliche Themen, aber auch Fragen sozusagen des sozialen Miteinanders einmischen. Und einmischen hieß ja, nee, sich einfach sozusagen hier einen Platz einnehmen. Und da ist eine starke Community gewachsen, das nehme ich schon so wahr. Also wenn ich das mit dem Stadtteil vergleiche, in dem ich lebe, das ist auch im Zentrum von Hamburg, da erlebe ich das nicht so in dieser Form.
Es gab letzten Herbst ziemlich Ärger, auch bei den Bewohnern hier, Eröffnung des Westfield-Einkaufscenters, die Verkehrssituation gerade an Freitagnachmittagen und am Samstag war chaotisch. Die Polizei hat streckenweise die Osaka-Allee gesperrt. Hat sich das beruhigt oder wie hat man das geregelt?
Also wir haben ja dann im Frühjahr letzten Jahres die Eröffnung erlebt und dann kam es natürlich erstmal zu einer gewissen Neugierde. Alles musste erstmal einreguliert werden, die Garagen. Wir haben natürlich auch darauf hingewirkt, dass die Menschen eher mit der U-Bahn kommen oder mit dem Fahrrad kommen. Es gibt eine riesige Parkgarage für Fahrräder. Wir haben eine U-Bahn-Station mitten im Westfield. Man musste mit der Hochbahn sprechen, dass sie die Taktung der U-Bahn ein bisschen erhöhen, weil teilweise die Bahnhöfe auch überfüllt waren. Es gab dann sicherlich so mehrere Wochenenden, wo es so eine Überreaktion gab und dann manchmal so auch unglückliche Kettenreaktionen. Dann ist plötzlich der Elbtunnel gesperrt. Dann haben wir noch so einen Querverkehr, einmal durch die Stadt, die versucht, über die Elbbrücke zu kommen, kombiniert mit dem Besuch des Westfield. Das waren teilweise schon wirklich arge Zumutungen für alle, die hier sozusagen hin wollten, die hier ihre Arbeitsplätze haben, die hier leben. In meiner Wahrnehmung hat sich das sehr stark reduziert. Wir hatten auch Sorge, dass wenn dann der Kreuzfahrtbetrieb aufgenommen wird, dass dort eventuell auch noch verkehrliche Mehrbelastungen entstehen. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich ein ganz normaler Innenstadtverkehr. Auch wir leben an anderen Stellen, dass es auch mal kollabieren kann. Ich würde sagen, also auch die Beschwerdelage, die sich bei mir äußert, ist jetzt nicht mehr so vorhanden. Also es hat sich so langsam eingeschaukelt.
Beschwerden gab es immer wieder auch über das fehlende Grün, gerade im Bereich der ersten Häuser der Hafencity, Sandtürkei und Kaiserkai. Was hat man daraus gelernt? Wird es mehr Straßengrün geben, gerade im Bakenhafen zum Beispiel?
Ja, also das Straßenbegleitgrün, also uns ist das sehr wichtig, dass wir pflanzen ja Tausende von Bäumen. Wir versuchen an allen Stellen auch die Biodiversität zu erhöhen. Straßenbegleitgrün ist sehr wichtig, Bäume, wir haben auch Entsiegelungen, das heißt also die sogenannten Baumscheiben, in denen die Bäume stehen, sollen noch möglichst erdreich freilassen, damit auch Wasser versickern kann. Das ist ja nicht nur die Frage des Grüns, sondern auch wie wir mit dem Wasser umgehen. Jedoch ist es manchmal schwierig zu vermitteln, dass die Hafencity ja im Sinne des Hochwasserschutzes ein anderes System verfolgt. Wir haben ja hier uns entschlossen, keinen Deich zu bauen, sondern im Prinzip näher ans Wasser heranzugeraten. Und deswegen haben wir hier Flächen, Promenadenflächen, von denen wir ausgehen müssen, dass sie gelegentlich ein- bis zweimal im Jahr auch überflutet werden. So, und diese Überflutung führt eben dazu, dass sie die Materialien anders wählen müssen. Dann brauchen sie harte, widerstandsfähige Materialien. Da ist dann ein Grün einfach nicht angezeigt. Und deswegen hat man das Gefühl, man läuft so über steinerne Flächen und wünschte sich dort Grün. Nur das geht eben in der Kombination nicht. Aber wir versuchen dort an vielen Stellen nachzuarbeiten. Das ist für uns ein wichtiges Thema. Sie sehen auch begrünte Fassaden. Wir sehen das Thema Stadtgrün auch in unserem eigenen Gebäude, das wir bauen, wird es deutlich mehr Grün an den Fassaden geben. Also aber ganz werden wir wahrscheinlich die Wünsche der Bewohnerinnen und auch der Besucher nicht erfüllen, wenn man sich grüne Kaipromenaden vorstellt.
Dr. Andreas Kleinau, der Chef der Hafen City GmbH. Die Hamburger Hafen City, das sind nicht nur Büros, Wohnungen, Geschäfte und Restaurants. Seit inzwischen 20 Jahren gibt es die Hafen City Universität. Auch ein runder Geburtstag, der vor wenigen Tagen gefeiert wurde. Es ist eine Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung, wie es offiziell heißt. Präsident dieser Uni ist Jörg Müller-Litzko. Von ihm möchte ich wissen, ob denn die HCU die Entwicklung in der Hafen City tatsächlich mit beeinflussen kann.
Ja und nein, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist die Hafen City entstanden zu einem Zeitpunkt auch planerisch, wo die HCU gar nicht so relevant war. Und zum anderen ist sie aber tatsächlich natürlich auch ein sich permanent weiterentwickelndes Areal. Und in diesem Areal können natürlich auch neue Ideen, frische Ideen aufgegriffen werden. Der oder die eine oder andere sind auch inzwischen vielleicht in Bauteams gelandet. Und so ist natürlich ein indirekter Einfluss gegeben. Was wir uns als Universität natürlich manchmal wünschen werden, wären vielleicht etwas experimentellere Räume noch, etwas neuartigere Ansätze, die vor allen Dingen dem Thema Klima und vielleicht auch dem Thema Smart City Living der Zukunft noch mehr entgegenkommen würden. Aber an der Stelle, denke ich mir, ist die Hafen City schon sehr weit entwickelt. Große Hoffnungen legen wir, und da hoffen wir natürlich auch einen kleinen Input noch geben zu können, auf die Entwicklung am Grasbrook. Denn da soll ja eines der modernsten Quartiere überhaupt entstehen. Und es ist ja letzten Endes auch die Verlängerung der Hafen City.
Wie sieht es denn konkret mit Ideen aus der Hafen City Uni aus? Gibt es da welche?
Die Ideen, die Professoren und Studierende mit einbringen können, sind mannigfaltig. Auf der einen Seite sind es bestimmt architektonische Ideen. Ideen, die dazu beitragen, auch neue Impulse zu setzen. Und damit eben auch mal temporäre, mal dauerhafte Installationen oder eben auch neue Akzente mit einzubringen, sind gegeben. Das ist die eine Seite, das ist die gute Seite. Die andere Seite ist, es ist natürlich immer schwierig, wenn ich einen gesamtplanerischen, auch ökonomisch verwerteten Zusammenhang rare Flächen habe. Das sieht man vielleicht gerade aktuell an der Diskussion um den Bakenhöft und die Oper. Ja, die HCU-Studierenden haben dort das Headland-Festival, ein wirklich spannendes und schönes Festival aufgebaut. Und dieses Headland-Festival war ja eigentlich darauf ausgerichtet, dass die Bürgerschaft der Hafen-City zusammenkommt und gemeinschaftlich Kunst, Kultur, miteinander Erfahrungsräume schafft. Wenn jetzt dort die Oper gebaut wird, werden solche Dinge natürlich nicht mehr möglich sein. Und das kann man positiv und negativ zugleich sehen. Positiv ist daran, dass wir es gemacht haben ein paar Mal. Negativ ist, dass eigentlich ein bisschen wenig Fläche in der Hafen-City insgesamt für sowas gedacht ist. Es muss ja nicht immer alles professionell und durchkommerzialisiert sein. Und manchmal ist ja gerade das Nachbarschaftliche, das Miteinander, das Quartier erleben, elementar für das Funktionieren eines Quartiers. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass diese Idee, die die Studierenden gut ins Areal reingetragen haben, weiterhin erhalten bleibt und vielleicht auch die ein oder andere innovative Performance-Installation noch Eingang findet in die Hafen City.
Stichwort Metropolentwicklung. Welche Rolle spielt eigentlich der Klimawandel in den aktuellen Planungen für die Hafen City?
Nun, der Klimawandel hat uns in den letzten Jahren vielfach beschäftigt und gerade die Planungen in der Hafen City sind zum Teil, wenn ich das vorsichtig andeuten darf, etwas zu stark auf Versiegelung meiner persönlichen Wahrnehmung nach ausgerichtet. Und so sagen es mir auch einige unserer WissenschaftlerInnen, die dann schon sagen, etwas weniger wäre mehr gewesen. Ja, das heißt, man hat vor allen Dingen das, was durch Blue Green Streets, ein großes Projekt bei uns, schon erforscht wurde, diese Nutzung von natürlichen Ressourcen und natürlichen Sickermomenten, also Schwammstadt als Stichwort, aber auch die Möglichkeit, Schatten über Bäume, über entsprechende natürliche Gewächse zu erzeugen, etwas wenig ausgeprägt. Das kann man, glaube ich, sagen. Braucht man einfach nur mal realistisch auf das Gesamtareal schauen. Es wäre gut gewesen. Und vor dem Hintergrund des Klimawandels wäre es auch wahrscheinlich angebracht gewesen, hier einen Schritt weiter zu gehen. Auf der anderen Seite muss man immer sehen, zu der Zeit, wo es geplant wurde und welche Möglichkeiten auch finanzieller Natur da waren, sind es natürlich rare, knappe und sehr teure Flächen. Und es wird natürlich immer bis auf den letzten Cent genau gerechnet. Und dann sagen die Leute, ja, aber wir wollen ja auch unser Investment wieder haben. Und das kann ich auch verstehen. Man kann ja nicht sagen, dass das nicht ein legitimer Grund ist. Nur insgesamt scheint mir es schon so, dass man durch natürliche Bebauungseffekte vielleicht doch dem Klimawandel gerade vor dem Hintergrund sehr heißer Sommer, aber eben auch vor dem Hintergrund von Sturmfluten, die ja durchaus Hafen City betreffen können, noch mal hätte mehr antizipieren können.
Jörg Müller-Litzko, Sie arbeiten in der Hafen City. Gibt es eigentlich einen Lieblingsplatz in diesem Stadtteil für Sie?
Habe ich einen Lieblingsplatz in der Hafen City? Ja, natürlich habe ich einen Lieblingsplatz in der Hafen City. Also diese Frage kann ich ja nur mit einem einzigen beantworten. Das ist der Henning-Forscher-Raum Platz 1. Das sind nämlich wir. Ja, also wenn ich nicht gerne in meiner Uni wäre, und zwar auch täglich, dann würde ich das ja gar nicht ehrlicherweise aushalten. Ja, also die HCU ist schon eine ganz besondere Universität. Und ich sage immer, das ist die einzige deutsche Universität mit 5-Sterne-Blick. Ja, das macht uns keiner nach. Und nicht nur der 5-Sterne-Blick auf die Elbe, sondern auch die Lage ist fantastisch. Wir haben mit dem Food Lab auch ein tolles Café da noch um die Ecke mit so einer Experimentalküche. Wir sind gut eingebunden in die Struktur der Hafen City. Jetzt natürlich noch mehr durch die Entwicklungen, die jetzt auch fertiggestellt worden sind. Also insofern ist das schon ein spannender Ort und es ist natürlich auch ein schöner Ort.
Jörg Müller-Litzko, er ist der Präsident der Hafen City Uni. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Als Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Henning Foscherau im Mai 1997 im NDR-Fernsehen von seiner Vision der Hafencity sprach, ahnte niemand, dass diese Vision knapp 30 Jahre später Jubiläum feiern würde. Ein Stadtteil mitten im Hafen und mittendrin die Kirche. 2012 wurde an der Shanghai-Allee das Ökumenische Forum eingeweiht. Warum dieser Ort so einzigartig ist, hat Marieke Lohse für uns herausgefunden.
Einzigartig auf den ersten Blick, weil es optisch sofort ins Auge springt. Und das liegt nicht nur an dem roten Backstein, sondern auch an dem großen Kreuz.
Sie sehen hier an der Fassade, dass das gesamte Gebäude als ein kirchliches Gebäude geprägt ist. Diese zurückspringende Backsteinfront erinnert so ein bisschen an mittelalterliche Kirchen, wo das Hauptportal ja auch so ein bisschen rückversetzt ist. Und wenn man jetzt auf die Rückseite der Kapelle geht, auf die Rückseite des Gebäudes, dann sieht man die entsprechende Ausbuchtung der Fassade.
Dass das Gebäude als kirchliches auffallen sollte im Vergleich zum Rest des Stadtteils, war auch Vorgabe der Stadt, erklärt Stefan Dreier vom Vorstand des Ökumenischen Forums. Einzigartig ist, dass diese Kapelle von 20 verschiedenen christlichen Kirchen genutzt wird.
Wir standen vor der Herausforderung, nicht jede Kirche einzuladen, irgendetwas reinzustellen oder reinzuhängen in den Raum, was ihr besonders wichtig ist, dann wäre das ein Raum gewesen, der nicht gesprochen hätte zu anderen Menschen. Und gleichzeitig wollten wir aber auch die Verschiedenheit der christlichen Kirchen in diesem Raum abbilden.
Doch das Ökumenische Forum ist noch mehr als diese Kapelle. Herzstück des Projekts, die Hausgemeinschaft. 50 Menschen leben hier zusammen wie in einem Wohnheim.
Als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, war uns immer klar, so eine kirchliche Präsenz in diesem neu entstehenden Stadtteil funktioniert nur, wenn Menschen dort leben und Teil des Stadtteils werden. Es wird nicht funktionieren, indem kirchliche Mitarbeitende, Pastorinnen, Pastoren hier regelmäßig herfahren und irgendwas veranstalten.
Das ist nicht nur einfach eine WG aus gläubigen Christen, erzählt die Leiterin des Ökumenischen Forums, Anna Rubert.
Wir sind ein einzigartiges Projekt. Uns gibt's so nicht nochmal. Wir sind einmalig. Wir bilden moderne Kirche ab, wir bilden aber auch ab, dass durch unsere Hausgemeinschaft ein gemeinschaftliches Leben sehr wichtig ist.
Mit gemeinsamen Veranstaltungen lädt die Hausgemeinschaft auch immer wieder die Nachbarn in der Hafen City ein. Ein toller Ort dafür ist die Dachterrasse, die von den Bewohnern liebevoll gestaltet und gepflegt wird. Auch dass das hier geht, ist einzigartig, denn eigentlich ist so eine genutzte Dachterrasse nicht erlaubt.
Wir kriegen das organisiert, weil wir hier eine Hausgemeinschaft haben, die diese Dachterrasse als ihre Dachterrasse gestalten will, in Ordnung halten will. Das funktioniert. Und interessanterweise, das habe ich jetzt gehört von einigen Bewohnern, und Bewohnern in der Hafen City. Wir haben Nachahmer gefunden. In dem neueren, östlich entstehenden Teil am Bagenhafen hat unser Beispiel Schule gemacht.
Kapelle, Hausgemeinschaft und Dachterrasse als Herzstück. Eine Sache fehlt noch, die das Projekt Ökumenisches Forum Hafen City abrundet. Ein paar Stockwerke tiefer wird gearbeitet. In den Büros laufen sämtliche Arbeitsstellen der Kirchen zusammen.
Friedensbildung, Flüchtlingsarbeit, interkultureller Dialog. Und wir finden immer wieder Anknüpfungspunkte, wie wir miteinander zusammenarbeiten können, kooperieren können. Oder wenn jemand mal Hilfe braucht, sagt, ich, kennst du da einen Referenten, den man einladen könnte? Oder jemand hat ein interessantes Buch geschrieben, wo er sagt, hey, die Lesung könnte zu dir passen, dass man sich da austauscht.
Die Idee des Ökumenischen Forums, kirchliche Angebote unter einem Dach versammeln. Jetzt und zukünftig.
Und unsere Aufgabe wird es sein, die Kirchen davon zu überzeugen, wie damals in den frühen 2000er, späten 1990er Jahren, dass dieses ein innovatives Projekt ist, dass sich lohnt, dass die Kirchen darin investieren, weil es ihnen auch etwas zurückgibt, nämlich eine Idee, wie eine Kirche der Zukunft mindestens in einer Hamburger Innenstadt sein kann und auftreten kann.
Das Ökumenische Forum in der HafenCity, ein Projekt für die Zukunft der Kirchen. Seit fast 15 Jahren gibt es das an der Shanghai-Allee. 20 christliche Kirchen gehören dazu und 50 Menschen leben hier sogar zusammen als Hausgemeinschaft und bringen sich in den neuen modernen Stadtteil ein. Ein neuer Stadtteil, der braucht Kultur, klar. Und da hat sich viel getan in den vergangenen 25 Jahren. Der absolute Leuchtturm in Sachen Kultur in der HafenCity ist ganz sicher die Elbphilharmonie im alten Kaispeicher A. Aber die MS Stubnitz mit ihren Kulturangeboten oft abseits des Mainstreams gehört genauso dazu wie das Internationale Maritime Museum Hamburg, das Gewürzmuseum, das Miniaturwunderland oder auch das Hamburg Dungeon. Und ein neues Opernhaus soll es ja auch demnächst geben. Und es sind auch die vielen vermeintlich kleinen Angebote, die Rundgänge durch das Viertel, die gut genutzt werden. Meist stehen sie unter einem besonderen Motto. In diesem Jahr bot sich ein Jubiläum an. Der Hamburger Schriftsteller Siegfried Lenz wurde vor 100 Jahren geboren. Im Rahmen von Hamburg liest ging es durch die HafenCity. Dani Marquez-Marsallo ist mitgelaufen.
Man soll seinen Mantel nicht so lange an den gleichen Nagel hängen, weil es so oft dieser Nagel nur ist, der uns am Ende noch hält.
Anna Magdalena Bössen steht auf einer gelben Rettungsleiter am Anleger Sandtorhöft und rezitiert die große Poetin Mascha Kaleko. Lenz und die Ladies heißt dieser literarische Spaziergang durch die HafenCity. Sprachlich anregende Rundgänge, das sind Bössens Spezialität.
So ein Rundgang entsteht durch die Orte und durch die Texte. Und ich suche nach einer dialogischen Verbindung eigentlich. Ort und Wort, das ist das Format und ich liebe das, mir einen Ort anzuschauen und zu gucken, was steckt da an Poesie drin oder einen Text anzuschauen, was bräuchte der für einen Ort.
Vom Anleger Sandtorhöft gehen 20 Menschen, die die Tour über das Literaturhaus gebucht haben, mit Anna Magdalena Bössen an der erleuchteten Elbphilharmonie vorbei. Immer wieder stellt sie sich an von Straßenlaternen schön beleuchtete Wände oder stellt sich bewusst so hin, dass man die ganze Weite und Tiefe der Flete einsaugen kann.
Wer es könnte! Die Welt hochwerfen, dass der Wind in Dorf fährt.
Lenz und die Ladies, das macht Sinn, sagt die Rezitatorin. Denn Lenz und viele bekannte und weniger bekannte Dichterinnen hätten inhaltliche Schnittmengen. Ankommen und Abreisen, Heimat und Sehnsucht. Von Lenz liest sie schöne und traurige Texte über Schmuggler und Seeleute. Seinen Geburtstag zu nutzen, um ein wenig von der Aufmerksamkeit für ihn zu nehmen und das Licht auf die Lyrikerinnen zu scheinen, ideal, sagt Bössen.
Ich finde, die Dichterinnen sind unterrepräsentiert. Und ich glaube, es ist auch heutzutage nicht einfach, Dichterin zu sein oder auch Dichter zu sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich wünsche mir mehr Sichtbarkeit für die Kunst der Lyrik.
Es ist eine ganz schön flotte Tour, 80 Minuten rauf und runter, über und unter Brücken. Damit man sie immer gut sehen kann, hat Anna Magdalena Bössen eine kleine elektrische Laterne dabei. Am Ende geht es in die Flussschifferkirche, in der es in der dann wohlverdienten Wärme nochmal 20 Minuten Lesung gibt.
Er kippte über die Steuerbordseite weg. Das Ruderhaus klatschte ins Wasser.
Man nimmt irgendwie Texte ganz anders auf, wenn man so da durchläuft. Also man ist durch die Geschichten und Texte gelaufen und hat sie nicht nur still im Kämmerlein gelesen. Das fand ich sehr, sehr schön.
Mir hat diese Zusammenstellung von Gedichten auch unheimlich gut gefallen.
Ich finde, sie hat das so wunderbar rezitiert und mit so voller Begeisterung und vollem Ausdruck. Also ja. Ich bin ganz begeistert.
Es ist in der Tat ein ganz verzaubernder Spaziergang durch die leuchtende und blinkende HafenCity. Eine ganz besondere Art, sich auf die Sprache der Lyrik und von Siegfried Lenz einzulassen.
25 Jahre Hafen City in Hamburg, das sind immer wieder neue Ideen, neue Konzernzentralen, die gebaut werden oder auch Umzüge. So wird in diesem Herbst die Zentrale der HPA, der Hamburg Port Authority, von der Speicherstadt in das ehemalige Unilever-Haus ziehen. Und die Zentrale von MSC, die entsteht als Neubau am Lohse-Park. Und dann gibt es aktuell noch zwei Baustellen, von denen man nicht so recht weiß, wie es weitergeht. Die eine, schon weithin sichtbar, soll mal der Elbtower werden. Dort passiert aber nun den dritten Sommer hintereinander nichts. Von HafenCity-Geschäftsführer Andreas Kleinau möchte ich wissen, wie es dort nun weitergeht.
Man befindet sich weiterhin in Gesprächen. Sie wissen, dass es ein Konsortium gibt, eine sogenannte Hamburger Lösung, die Hamburg ein Angebot gemacht hat. Und das wird momentan sehr, sehr intensiv geprüft. Es geht da um Verwendung von Steuergeldern möglicherweise, wenn es dort zu einer gemeinsamen Realisierung kommt. Damit ist die Hafen City Hamburg GmbH nicht betraut, weil wir sind ja nicht diejenigen, uns gehört das Grundstück nicht mehr. Deswegen kann ich Ihnen da auch nur mehr mitgeben, dass ich sage, ich hoffe, dass es bald zu einer Lösung kommt.
Mit der anderen Geschichte haben Sie direkt auch nichts zu tun. Es ist vielleicht schwierig für die Bebauung des Grasbrooks, die Freihafen-Elbbrücke. Ist nicht befahrbar. Da soll im Oktober mit einem Behelfsbau begonnen werden, damit die Pkw zumindest wieder da durchfahren können. Wissen Sie da Näheres?
Ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, es gibt ein Projekt, in der sozusagen eine Brücke untersucht wird. Mögliche Trassen sind untersucht worden und ich habe auch verstanden, dass alle auch sozusagen diese Notwendigkeit einer zusätzlichen Brücke, die durch den Ausfall der Freihafen-Elbbrücke kompensiert wird, sehen. Und ich bin dann auch zuversichtlich, dass sie kommt. Und ich glaube, sie wird dann auch die notwendige Entlastung geben. Wir merken das ja an der einen oder anderen Stelle schon, dass es da teilweise auch zu herausfordernden Situationen kommt, wenn man von Süden in die Stadt möchte.
Gibt es eigentlich noch freie Flächen in der Hafen City im weiteren Umkreis, die Sie vergeben wollen? Und wie steht es da mit Investoren? Die wirtschaftlichen Zeiten sind nicht so rosig. Ich könnte mir vorstellen, die Investoren stehen nicht unbedingt Schlange, oder?
Das hängt wirklich davon ab, welche Investorenschaft Sie ansprechen. Wenn man sich so diese Landschaft anschaut, gibt es ja nicht nur diejenigen, die vielleicht sich für Büroimmobilien interessieren, weil sie an den Mieterträgen von leistungsstarken Unternehmen interessiert sind. Es gibt Bauherren, die für den frei finanzierten Wohnungsbau sich interessieren. Es gibt soziale Investoren, es gibt Baugenossenschaften. Konkret haben wir noch diverse Grundstücke auch in der Hafen City im Angebot. Wir haben gerade eine Grundstücksausschreibung abgeschlossen und waren sehr positiv überrascht für ein Wohngebäude mit sozialem Wohnungsbau im wesentlichen Fokus, dass wir eine zweistellige Anzahl an Bewerbungen hatten. Das hat uns selber sehr, sehr positiv überrascht. Jetzt muss man mal schauen, wie werthaltig dann diese Angebote sind. Aber wir sind jetzt, was das Segment insbesondere Wohnen anbelangt, auch in dem Preis des sozial Geförderten, sind wir eigentlich optimistisch. Und ehrlich ist es das auch, was Hamburg gerade am dringendsten braucht.
Merken Sie irgendeine Auswirkung des neuen Baubeschleunigungsgesetzes, heißt es, dass das Bauen einfacher machen soll, vielleicht dann auch kostengünstiger? Schlägt das schon durch oder wird das noch dauern?
Also wir haben ja zwei Themen, auf der Bundesinitiative den Bauturbo und hier in Hamburg den Hamburg-Standard, den ja die Stadtentwicklungsbehörde, also den BSW, gemeinsam auch mit der Privatwirtschaft entwickelt hat, vorbildhaft für Deutschland. Das merken wir schon. Ich finde das auch sehr, sehr gut, weil die Initiativen an drei Ankerpunkten sich festmachen, die eben darauf schielen, wie können wir einfacher, schneller und vielleicht auch weniger reguliert bauen. Wir unterstützen das auch sehr aktiv und das merken wir schon. Und wir machen da auch explizite Angebote, dass wir sagen, ihr könnt euch auch mal bei uns ausprobieren, weil die Hafen City war immer schon so ein Labor. Und auch für günstiges Bauen sollten wir ein Labor sein.
Labor ist ein gutes Stichwort. Deutschland gilt nicht gerade als das kreative Land, was Bauen angeht, was Architektur angeht. Trotzdem die Frage, in nicht allzu vielen Städten werden tatsächlich neue Stadtteile am Wasser gebaut. Kommen internationale Gäste und schauen sich die Hafen City an als Vorbild, wenn sie das Wasser jetzt entdecken? Es hat ja in Hamburg auch ein bisschen gedauert.
Also wir betreiben ja seit sehr, sehr langer Zeit ein Infocenter. Wir haben ja jetzt im Kesselhaus, dort war ja ein großes Stadtmodell. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele tausend Besuchergruppen, also auch professionelle Besuchergruppen, wir begrüßt haben aus Städten, die mit vergleichbaren Fragestellungen berührt sind, die sich die Hafen City angesehen haben. Und das überwiegende Echo ist, dass wir wirklich ein Role Model dafür sind, wie man moderne Stadt am Wasser entwickelt. Also da sind wir wirklich in der ersten Liga. Ich war jetzt zu einem Kongress in Bilbao im Frühjahr, dort, wo sich auch nur Städte getroffen haben, die am Wasser gebaut haben. Und man blickt nach Hamburg und fragt, wie habt ihr gewisse Dinge gelöst? Und das, da können wir Hamburgerinnen und Hamburger schon stolz drauf sein.
Andreas Kleinau, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hafen City Hamburg GmbH. Vielen Dank. Die Hamburger Hafen City, die in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, am 20. Juni 2001 war die erste Grundsteinlegung. Und es ist ein Stadtteil in Bewegung. Noch immer wird gebaut, entsteht Neues. Manches stockt, aber es bleibt der Optimismus, dass zum Beispiel aus der momentanen Bauruine an der S-Bahn-Station Elbbrücken irgendwann noch einmal ein Elbtower wird. Am kommenden Sonntag sind wir unterwegs mit dem Theaterschiff. Zum Abschluss der Jubiläumssaison ist Hamburgs schwimmende Bühne, die Eberhard Möbius vor 50 Jahren gegründet hat, mal wieder auf Tour gegangen. Vom Nikolaifleet in der Hamburger Innenstadt ging es zuerst nach Brunsbüttel und inzwischen weiter nach Beidenfleet an der Stör und ins alte Land. Für Theaterchef Heiko Schlesselmann und sein Team ist das etwas ganz Besonderes.
Wir haben ja noch einen eigenen Motor, das ist eine Besonderheit und macht uns halt einfach einen Riesenspaß, dann mit dem Theater irgendwo anzulegen und das Theater mitzubringen. Und eigentlich ist alles innen genauso, aber wenn man rausguckt, liegt man ganz woanders. Gerade an der Schleuse in Brunsbüttel ist natürlich eine tolle Perspektive, wenn da auch mal große Schiffe vorbeifahren. In Beidenfleet in der Stör, da fährt eine kleine Fähre nebenan und so. Das ist also immer, wenn man draußen sitzt, denkt man sich, ist da wirklich ein sehr schöner Ort, aber wenn man drin ist, denkt man sich, ach, ist das Theater, wie es auch in Hamburg liegt.
Mehr über das Theaterschiff auf Tour erzählen wir in der kommenden Woche hier im Hamburger Hafenkonzert. Wir sind ein Stück mitgefahren und waren bei Vorstellungen entlang der Elbe dabei. Für heute tschüss Ihnen allen, einen guten Start in die neue Woche. Das wünscht Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.